In der heutigen Episode geht's um große Gefühle, kleine Gefühle und Gefühle jeder Art. Und bei mir ist Sarah. Über was reden wir denn?
Ja, also wir reden heute über die Gefühle, die gerne mal aufkommen, bevor man schlafen möchte, die einem auch gerne mal abhalten vom Schlafen und wie wir es schaffen, die vielleicht zu ändern oder zumindest erstmal wahrzunehmen und daran nicht zu verzweifeln.
Ganz genau. Viel Spaß bei der Episode. Hey, hier ist Eva und ich habe heute einen Gast. Wie kann es anders sein? Bei mir ist die wunderbare Dr. Sarah Castricius und sie ist Psychologin und ist darauf fokussiert, den Schlaf zu verbessern. Sarah, stimmt es?
Ja, yep, genau. Hi.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir starten gleich mit unserem Thema. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie klingt es jetzt, über was wir sprechen. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Sarah, lass uns mal über Gefühle sprechen. Ne? Wie in so einer Paartherapie heute sprechen wir über Gefühle und Schlaf und wie das überhaupt miteinander zusammenhängt und wie das eine das andere beeinflusst. Und ja.
Ja, sehr gern, total gern. Ich freue mich, würde ich ja sagen.
Ja, was sind denn überhaupt Gefühle? Woher kommen die?
Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Also wenn du ein Lexikon fragen würdest, dann würdest du sagen, es sind Erlebniszustände, die durch Ereignisse, Vorstellungen oder Erinnerungen ausgelöst werden. Ja, und diese Erlebniszustände können ganz verschiedene Ausprägungen haben, ne? Also Wut, Freude, Ärger, ne? Das alles sind Gefühle, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Und das Wichtige daran ist, glaube ich, zu verstehen, dass das nicht universell ist. Dass jetzt nicht es irgendwie 5 Kategorien gibt und die hat jeder in der gleichen Ausprägung und die sind irgendwie angeboren und fest und es gibt irgendwie einen Ärgermechanismus im Gehirn, der ausgelöst wird oder so. Also das ist es nicht. Man hat wirklich mal gedacht, es gibt 5 Basisemotionen. Das ist aber inzwischen überholt und ein bisschen breiter.
Und es ist ja auch so, dass Menschen über ein und dieselbe Sache sich unterschiedlich fühlen, ne? Muss man ja auch sagen.
Total. Also man kann ja auch mal überlegen, Ärger kann ja auch total unterschiedliche, bei einem selber unterschiedliche Ausprägungen haben. Das ist eher als so eine breite Kategorie zu verstehen, ne? Ich kann mich über mich selber ärgern, über jemand anders ärgern, mehr oder weniger stark, vielleicht auch über eine verpasste Chance ärgern oder so. Das hat so verschiedene Aspekte. Und wenn ich jetzt Ärger versuche zu messen bei jemand anders, dadurch, ne, was für einen Gesichtsausdruck der hat, wie der Herzschlag ist, wie, ne, alles Mögliche, wie er so auftritt und vielleicht auch, wie schnell die Atmung ist oder sowas, dann ist es nicht bei jedem gleich. Dann kann man nicht sagen, ich habe jetzt abgelesen, das ist übrigens Ärger, derjenige ärgert sich gerade zu so und so viel Prozent. Das wäre zu einfach, das geht nur so ganz grob. Und es kann tatsächlich dann ein Problem werden, wenn man meint, bei anderen Emotionen ablesen zu können. Das ist nämlich nicht so einfach wie gedacht, ne? Was wirklich in den Leuten abgeht, das kann man von außen nicht 100% beurteilen. Und wichtig ist, dass was abgeht, ist nämlich tatsächlich etwas, was das Gehirn produziert. Also wir sind nicht unseren Emotionen ausgeliefert und wir stecken da drin und können nichts machen, sondern wir produzieren die im Prinzip selber. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Situation stecken und das Herz total klopft, zum Beispiel am nächsten Tag ist eine wichtige Prüfung oder so, ne? Vielleicht kriegen wir schwitzige Hände, wir sind aufgeregt, dann versucht das Gehirn aus diesen ganzen Informationen, die es aus dem Körper bekommt, zu interpretieren, was ist das und auf was muss ich mich da eigentlich vorbereiten? Was kommt da in Zukunft? Und wenn wir jetzt schon die letzten 3 Prüfungen verhauen haben, dann ist sozusagen die beste Vorhersage, ja, das wird furchtbar. Du musst dich auf jeden Fall vorbereiten, indem wir das ganze System hochfahren. Und dann kommt sowas wie Angst, panische Angst, die wir dann daraus sozusagen kreieren. Und wir könnten aber auch komplett den gleichen Set an Input anders interpretieren als ich will das, ich kann das, ich schaffe das, ich bin total bereit und diese Aufregung, die brauche ich, um besonders gut zu sein. Das wäre einfach eine andere Interpretation und dann hat man vielleicht so ein Gefühl wie, ja, tatsächlich Entschlossenheit oder sowas. Aber die Grundlage ist komplett dieselbe. So unterschiedlich können quasi Gefühle sein.
Das heißt, Ich kann meine Gefühle auch steuern. Also ich kann mich ganz bewusst dazu entscheiden, wie ich mich fühle, richtig?
Ja, tatsächlich ist das so. Wir sind denen nicht komplett ausgeliefert, sondern wir können mitentscheiden. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist da meine Oma. Die ist generell immer ein ganz gutes Beispiel für mich. Nee, aber sie hatte vor 2 Jahren eine Hüft-OP oder hat sich die Hüfte gebrochen und so und hatte danach ganz starke Schmerzen in der Hüfte. Ne? Und das kann ja starke Angst auslösen. Ne? So Gedanken wie, das wird nie wieder gut und ich werde nicht mehr laufen können, gerade wenn man irgendwie über 80 ist. Dann habe ich sie gefragt, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe dolle Schmerzen, aber das ist gut, weil das heißt, dass das zusammenwächst. Und das ist quasi, zeigt mir, dass da gerade ganz viel passiert und dass es bald wieder gut wird. Und sie hat sowas wie Hoffnung gespürt und was Positives, ne? Obwohl sie eigentlich total starke Schmerzen hat. Und das finde ich das beste Beispiel dafür, dass wir da schon eine Art von Kontrolle darüber haben, wie wir diese Zustände, die wir erleben, interpretieren.
Dazu fällt mir ganz direkt das Wort Wachstumsschmerz ein. Mhm. Das kann ja bei Erwachsenen auch immer mal aufkommen. Ne? Man hat irgendwie Phasen im Leben, die schwierig sind und die einen vielleicht auch frustriert und traurig machen. Und dann versuche ich mir immer, ja, das so zu erklären, dass das jetzt Wachstumsschmerz ist. Mhm. Ja? Weil nach der Situation ist man gestärkt oder ich im besten Fall. Und jetzt tut's halt einmal kurz weh, so wie deiner Oma, als die Knochen zusammengewachsen sind.
Ja, genau. Ein anderes Beispiel ist, das, was Frauen manchmal nach der Geburt erleben, ist ein körperlicher Zustand, der ausgelöst ist durch so einen Hormondrop. Da fühlt man sich einfach fürchterlich, ne? Körperlich, fürchterlich, und dann läuft häufig so eine Interpretation los. Jetzt muss ja irgendwas schlimm sein. Offensichtlich liebe ich mein Kind nicht. Wenn es mir so schlecht geht, dann bin ich offensichtlich eine schlechte Mutter, weil ich mich nicht freue, weil ich eigentlich lieben müsste, und dann geht's los, ne? Und dann kann es passieren, dass man in da so ganz negative Emotionen reinrutscht, anstatt sich zu sagen, das ist jetzt was Körperliches, das ist jetzt da. Das ist endogen, sagen wir immer so schön als Psychologen. Da kann ich jetzt nichts dafür und das hat auch keinen Grund jetzt so richtig. Das ist jetzt da, fertig. Damit muss ich jetzt quasi umgehen, aber das heißt nicht, dass das jetzt alles schlimm ist und dass ich jetzt Angst haben muss und dass ich mir jetzt Selbstvorwürfe machen muss, sozusagen.
Fühle ich, also jetzt nicht ich, sondern ich als Platzhalter für alle Menschen, fühle ich unterschiedlich zu ein und derselben Sache, je nach Tages- oder Nachtzeit?
Ja, das ist eine schöne
Frage. Dann sind
wir
wieder beim Thema Schlaf, ne? Wie fühle ich abends, nachts, morgens, mittags? Wie ist es?
Ja, das unterscheidet sich tatsächlich, ne? Und vor allem unterscheidet sich das deutlich nachts. Also nachts ist es tatsächlich so, das hat mal einen Schlafforscher schön auf den Punkt gebracht, dass wir nachts quasi eine Mini-Depression durchleben, die wir halt im besten Fall die ganze Nacht durchschlafen, ne? Wenn wir jetzt aber, aus welchen Gründen auch immer, nachts wach sind, dann haben wir halt eine, ja, körperliche Grundvoraussetzungen für negativere Stimmungen. Und in dieser negativen Stimmung bewerten wir Dinge eben auch negativer, ne? Interpretation, wir interpretieren Dinge schlimmer, als wir sie am Tag interpretieren würden. Probleme erscheinen viel größer, ne? Man spürt schneller sowas wie Angst oder interpretiert etwas schneller als Angst. Und deswegen kommt es total drauf an, zu welcher Tages- und Nachtzeit man sich befindet. Ne? Und deswegen ist es manchmal auch wichtig, nachts, wenn man aufwacht und so Grübelgedanken hat oder Angst hat oder sowas, tatsächlich sich das bewusst zu machen und zu sagen, am nächsten Morgen wird es anders sein und festzustellen, dass man grübelt. Das ist auch sowas, auch bei Emotionen festzustellen, wie man sich gerade fühlt. Und was das eigentlich im Kern ist und dann auch entscheiden zu können, das ist jetzt gerade nicht hilfreich. Ne? Ja, ich fühle das gerade oder ich denke das gerade. Check, habe ich gemerkt und hilft mir jetzt aber in dem Moment nicht weiter. Und da so ein bisschen so eine Distanz zuzukriegen, tatsächlich. Weil ja, wie gesagt, nächtliche Mini-Depression, das ist einfach kein guter Zeitpunkt zum Nachdenken.
Ja, also wir sind alle in der Lage, aus dem Gedankenkarussell bewusst auszusteigen tatsächlich.
Was das hört blöd sich immer ist. So einfach an, gell?
Ja, und es gibt so ein bisschen die Verantwortung zu einem selber zurück. Ja, das kann ja mit sehr viel Mühe verbunden sein. Es ist, glaube ich, oft leicht zu sagen, ich bin das Opfer meiner Gefühle. Ja, und Aber du sagst ganz klar nicht, man kann es entscheiden. Und das finde ich aber so ermächtigend. Mhm. Ne? Also das finde ich irgendwie viel tröstlicher, dass ich selber als erwachsene Person das entscheiden kann letztlich. Schwieriger oder nicht so.
Ne? Es ist total Übung. Ne? Es klingt jetzt so super einfach, aber es übt sich tatsächlich. Und dieses Uminterpretieren, ne, da erstmal festzustellen, wie man sich fühlt und dann zu versuchen, damit was zu machen und sozusagen nicht automatisch in so eine Angst zu fallen, das übt sich total. Und das macht dann auch ja emotionale Stärke aus, sage ich mal. Ich habe immer ein richtig gutes Beispiel. Hast du 14 Peaks gesehen?
Nee.
Den Film? Nee?
Nee.
Da geht es um einen sehr begabten Bergsteiger, der die 14 höchsten Berge der Welt besteigt innerhalb von kurzer Zeit, keine Ahnung. Und die sind über 8000 Meter hoch, ne? Und über 8000 Meter nennt man das die Death Zone. Also da kannst du wirklich ohne Sauerstoff kaum überleben, ja? Und deswegen haben die auch immer überall Sauerstoffflaschen deponiert, um dann, wenn die eine leer ist, die nächste zu wechseln. Und die sind dann da extra schon hingebracht, wenn du das in einer bestimmten Zeit irgendwie schaffen willst, ja? Und kannst dir auch vorstellen, was das bedeutet, wenn da eine fehlt, wenn die jemand geklaut hat oder mitgenommen hat, was, ne? Und dann hat er erzählt in dieser Doku, dass ihm das passiert ist bei einem Aufstieg über 8000 Meter, da sollte eigentlich eine Flasche für ihn bereit liegen und da war keine. Und kannst dir vorstellen, was das für ein Gefühl in ihm ausgelöst hat, ne? Schiere, also hätte können, ne? Wichtig, schiere Panik, weil, ne, du bist in dieser Depth und du schaffst es vielleicht sogar gar nicht zurück, ne? Es ist dann eine enorme Anstrengung und jemand hat das weggenommen, ne? Jemand hat das geklaut. Das heißt, vielleicht auch Frust, Ärger, Wut. Und er hat gesagt, das ist automatisch in ihm hochgekommen und dann hat er gesagt, nee, das, also wenn ich jetzt so denke, dann schaffe ich das auf keinen Fall. Das hat wahrscheinlich jemand mitgenommen, der sonst verunglückt wäre. Und derjenige kann jetzt diese Woche, wenn er wieder unten ist, sagen wir, seine Mutter in den Arm nehmen und die freut sich und die hat ihren Sohn nicht verloren. Und das hat ihm so ein was Positives gegeben, dass er Kraft daraus gezogen hatte, weiterzugehen. Und ja, das finde ich ist so beschreibend dafür, dass man diese Gefühle schon im Griff haben kann.
Also verarbeite ich denn Gefühle im Schlaf oder ist es so, dass es mir morgens sowieso besser geht als abends?
Mhm. Also sozusagen einfach abwarten und am nächsten Tag drüber nachdenken, das meinst du, gell?
Ja.
Ja, also das auf jeden Fall auch. Das heißt, am nächsten Morgen ist unsere Biochemie wieder etwas positiver eingestellt, sage ich jetzt einfach mal so ganz lapidar. Das heißt, ja, einmal abwarten hilft. Und was aber auch hilft, ist REM-Schlaf. Und das ist diese leichte Art von Schlaf, die wir gegen Ende der Nacht haben. Auch zwischendurch, aber vornehmlich Ende der Nacht. Rapid Eye Movement Schlaf heißt das. Habt ihr ja bestimmt auch schon mal drüber gesprochen hier. Das ist so eine ganz besondere Art von Schlaf, in dem ganz viele unterschiedliche Dinge passieren. Unter anderem ganz wilde Träume. Also wirklich so die ganz abgetretenen Träume. Deswegen, wenn man morgens aufwacht und vielleicht mal ausgeschlafen, länger geschlafen hat, erinnert man sich häufig an Träume, die eben im REM-Schlaf davor passiert sind. Und man ist gerade dabei zu erforschen, was dieser REM-Schlaf noch alles bedingt und ob das einfach ein Nebenprodukt vom Schlaf ist, so wie bei einer Glühbirne sozusagen das Nebenprodukt die Wärme ist. Und so langsam kriegt man raus, dass der ganz verschiedene Funktionen hat. Und eine dieser Funktionen ist eben emotionale Verarbeitung. Neben anderen noch, ne? Aber das ist anscheinend ein total wichtiger Teil des Schlafs. Und ich finde, man hat ja selbst immer so im Kopf, okay, ich muss unbedingt Tiefschlaf haben. Auf diesen Uhren guckt man dann so, wie viel Tiefschlaf habe ich jetzt gehabt? Und weniger, wie viel REM-Schlaf oder leichten Schlaf hatte ich denn eigentlich? Der ist aber für die emotionale Verarbeitung viel wichtiger im Prinzip.
Mhm.
Ja.
Wie ist es denn, wenn ich nicht gut oder nicht ausreichend oder diesen REM-Schlaf nicht ausreichend habe? Was passiert dann mit unguten Erfahrungen, mit Traumata, mit belastenden Gefühlen? Wiegen die dann schwerer?
Genau, also was im REM-Schlaf im Prinzip passiert, ist, dass emotionale Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt ein schwerer Autounfall oder sowas, ne, das hat wahrscheinlich ganz viel Angst ausgelöst, vielleicht auch ein Schock, vielleicht auch ein Trauma. Ne? Und im REM-Schlaf wird diese Erfahrung des Autounfalls, also das, was das Geschehen, getrennt von der emotionalen Bewertung, also von diesem Angstbelasteten. Das heißt, am nächsten Tag, wenn man wieder aufwacht, ist das schon ein bisschen bearbeitet und nicht mehr so stark ineinander verschränkt. Das heißt, wenn man zurückdenkt an dieses Ereignis, kommen nicht sofort 100% der gleichen Gefühle wieder hoch, sondern es ist abgeschwächt. Und es wird sozusagen immer weiter verarbeitet und getrennt. Das heißt, ich weiß nicht, vielleicht hattest du ja mal eine Erfahrung, die du gemacht hast, vielleicht in der Kindheit oder so, die dich erschreckt hat. Und wenn du daran jetzt wieder zurückdenkst, dann wird das wahrscheinlich andere Gefühle auslösen als kurz danach.
Ja.
Nämlich viel rationaler, viel weniger emotional aufgewühlt. Und diese emotionale Verarbeitung hat man durch Experimente und so rausgefunden, die funktioniert oder die passiert durch den REM-Schlaf. Genau. Und super interessant finde ich auch, dass das ja manchmal vorkommt, dass wir so wiederkehrende Albträume haben, ne? Irgendwas, was immer wieder hochkommt. Und gerade bei posttraumatischen Belastungsstörungen ist das wirklich auch ein Symptom der Krankheit, dass immer wiederkehrende Albträume kommen. Und man kann sich das so vorstellen, als würde im Schlaf versucht werden, dieses emotionale Thema zu zerlegen in den Vorgang und die Emotionen. Und das funktioniert, warum auch immer, nicht. Und deswegen wird es in der nächsten Nacht wieder versucht, in der nächsten Nacht wieder versucht. Das ist der Matthew Walker, einer meiner Lieblingsschlafforscher, er hat gesagt, es ist wie eine nächtliche Therapie sozusagen, oder seine seiner Theorien, dass der REM-Schlaf wirkt wie eine nächtliche Therapie. So, und bei diesen wiederkehrenden Albträumen, da ist es, als wenn wir in der Therapiestunde sitzen, aber auf einem Bahnhof, wo ganz viele Leute reden, es total laut ist und man sich überhaupt nicht versteht. Das heißt, man geht immer wieder zu dieser Therapiestunde, aber das Thema wird nicht bearbeitet, weil es nicht funktioniert. Und da hat man festgestellt, dass das Noradrenalin-Level, also ne, eine bestimmte Art von Neurotransmitter, zu hoch ist. Also dieses Level an Noradrenalin ist zu hoch. Und deshalb haben wir nicht die richtige Umgebung, um diese Geschehnisse zu bearbeiten. Und dann hat man zufällig herausgefunden, dass ein Mittel, was Noradrenalin senkt, aber auch Blutdruck senkt, ne, dass das dazu führt, dass die Albträume nicht mehr so häufig wiederkehren und die Symptome sich insgesamt bessern. Und es ist inzwischen zugelassen als Medikament gegen PTBS. Und das finde ich wahnsinnig spannend, ne, weil es tatsächlich dazu führt, dass die Umgebung gewährleistet ist, die biochemische nachts, um dem REM-Schlaf wieder die Kraft zu geben, die Emotionen zu verarbeiten.
Mhm. Du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, PTB-Dings ist posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, ja.
Hm, ja, spannend.
Ja. Also das ist was Veteranen in den USA häufig haben. Ne? Also das ist so das Erste, was man damit assoziiert. Und die dann auch immer so Flashbacks haben in dieses Kriegsgeschehen wieder zurück. Und da eben auch ganz häufig diese wiederkehrenden Albträume von dem Trauma haben.
Mhm. Also ein wiederkehrender Albtraum ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich immer wieder versuche, was zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Und solange es noch nicht passiert ist, kommt der Albtraum eigentlich immer wieder, richtig? Oder kann immer wieder kommen?
Kann man so sagen, ja. Mhm. Also ist eine Ursache, ne? Kann sich ja auch andere geben. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, Albträume zu bearbeiten, außer jetzt dieses Mittel zu nehmen, ne? Mhm. Aber ja, so kann man sich das vorstellen, dass da tatsächlich emotionale Verarbeitung stattfindet im Traumschlaf, weil der REM-Schlaf hauptsächlich der Schlaf ist, wo wir eben auch wild träumen, sag ich mal.
Ja, es gibt ja manchmal solche Spiralen der Machtlosigkeit über den eigenen Schlaf, ja, dass Menschen wach liegen im Bett, du kennst es sicher auch aus deiner Arbeit, und nicht in den Schlaf finden. Mhm. Oder einfach nicht einschlafen. Und dann entstehen solche Gedanken, wie du es vorhin vielleicht auch angesprochen hast, ne? Die denken dann, ich kann nicht schlafen und morgen habe ich einen anstrengenden Tag. Wie soll ich das alles schaffen? Und mein Schlaf ist sowieso schlecht und der war als Kind schon schlecht und der wird immer schlecht bleiben. Und meine Eltern haben schon schlecht geschlafen und überhaupt habe ich es ganz schwer getroffen. Und da ist schleicht sich so eine Handlungsunfähigkeit ein. Und das tut mir immer total leid. Also unprofessionell leid tut mir das tatsächlich. Und deshalb an dich die Frage, wie entkommen denn diese Menschen der Machtlosigkeit über den eigenen Schlaf? Wie kann man sich dem eigenen Schlaf ermächtigen?
Ja, also erstmal ist es ja total verständlich, weil das eben was ist, was man nicht mit Willenskraft herbeiführen kann, das Schlafen. Ne? Und es ist gerade für Leute, die sehr, ja, ansonsten häufig mit viel Leistung, viel Wirkung erzielen, ne, besonders schwierig, das hinzunehmen und da tatsächlich zu sagen, dass das ja, das ist halt was, da kann ich mich nicht, wenn ich mich besonders anstrenge, dann wird es besonders gut, mäßig, ne? Da funktioniert dieser Mechanismus nicht. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie ausgehebelt und machtlos, weil sonst funktioniert das immer, aber da nicht. Und das führt dann auch dazu, dass ich an dem Tag nicht leistungsfähig bin und so. Und das stimmt ja auch zum Teil, ne? Das Ding ist, dass es häufig katastrophisierende Gedanken sind, ne? Weil was passiert ist, man ist vielleicht ein klein bisschen weniger aufmerksam am nächsten Tag und fühlt sich vielleicht müde, ne? Aber das heißt nicht, dass man überhaupt keine Leistung bringen kann. Die allermeisten Menschen funktionieren sogar verdammt gut mit Schlafmangel, was jetzt nicht heißen soll, dass es eine gute Sache ist, aber das heißt, es ist nicht so furchtbar, wie man sich das in dem Moment ausmalt, ne? Und das heißt, wie entkommt man dem Ganzen? Also tatsächlich sich erstmal dessen bewusst zu werden. Das ist der erste Schritt. Sich dessen bewusst zu werden, was für Gefühle da anfangen und dann schon zu merken, ah, jetzt geht's wieder los. Ah ja, jetzt fängt's wieder an. Hier fängt wieder sozusagen mein keine Ahnung, man kann es auch externalisieren, mein innerer Schlafrandalierer ist wieder am Meckern sozusagen und fängt an, mich hochzufahren. Und dann kann man auch versuchen, wirklich zu merken, was passiert denn da gerade. Also Herzschlag geht hoch, Atmung geht hoch. Und dann kann man einmal versuchen, also auf verschiedenen Ebenen das zu bearbeiten. Einmal ist es natürlich hilfreich, darüber zu sprechen und einfach auch mal das jemandem sagen zu können und sich da auszusprechen, weil ja, über seine Gefühle zu sprechen, hilft tatsächlich auch, das mal zu verbalisieren und sich dessen auch selber bewusster zu werden und sich anderen anzuvertrauen. Oder aber auch Tagebuch zu schreiben und es mal runterzuschreiben und zu verbalisieren, ne, und auf Papier zu bringen, kann auch helfen. Und dann kann man natürlich schauen, okay, jetzt habe ich dieses Gefühl, was mache ich jetzt damit? Und nicht, ich bin ausgeliefert, ich kann gar nichts machen, sondern wirklich das mal so hinzulegen. So, und jetzt gucke ich mir das an und was kann ich denn jetzt tun? Und was habe ich vielleicht bisher immer getan, ne? Weil man will das ja loswerden, diese Machtlosigkeit und dieses Gefühl. Und da gibt es ja unterschiedlichste Strategien von Netflix-Sendungen gucken, um sich irgendwie abzulenken oder, also keine Ahnung, alles Mögliche habe ich schon gehört, 2 Stunden irgendwie spazieren gehen, nochmal arbeiten, alles Mögliche, um das Gefühl irgendwie wegzukriegen. Und da tatsächlich hinzuschauen, sich dessen bewusst zu werden und dann zu gucken, wie kann ich das regulieren? Eine Möglichkeit zu regulieren ist tatsächlich, die Situation zu wechseln. Sich abzulenken ist vielleicht aber nicht die beste Strategie, weil sich das natürlich einschleichen kann, ne? Und das heißt, da muss man gucken, was für andere Strategien kann ich denn entwickeln. Und eine davon ist diese Reappraisal, nennen wir das Neubewertung. Also wirklich zu gucken, okay, ich habe diese Aufregung, ich habe dieses Arousal, aber das heißt nicht, dass das jetzt für mich Angst sein muss und dass der nächste Tag schlimm sein muss. Das ist jetzt einfach erstmal da. Das ist ja im Prinzip das, was Achtsamkeitsübungen vermitteln. Einfach wahrnehmen, ohne zu bewerten automatisch. Und das ist schon mal ganz schön knifflig. Da kann man tatsächlich auch üben, um das so ein bisschen zu trennen und nicht automatisch in dieses Katastrophisieren zu kommen. Und dann kann man natürlich gucken, dass man diese Reaktion, die dann natürlich, also wenn man dann Angst verspürt und sich reinsteigert sozusagen, dann wird man noch mehr aufgeregt, ne? Dann kannst du dir vorstellen, dann fährt der Körper noch mehr hoch, weil er sich vorbereitet auf was Schlimmes, was kommen wird. Und dann kann man diese körperliche Reaktion versuchen abzuschwächen, durch Atemübungen zum Beispiel. Also man kann ja schlecht sagen, so Herz, kannst du jetzt mal bitte ein bisschen langsamer schlagen? Das ist halt schwierig. Aber durch Atemübungen ist es also ein Schlüssel, um direkt auf sein vegetatives Nervensystem einzugreifen, weil dem Herz kann man es nicht sagen, dem Atem kann man das sagen. Jetzt immer mal eine Spur langsamer. Und das wirkt dann auch auf den restlichen Körper. Und so kann man versuchen, sozusagen diese Reaktion abzuschwächen. Und wenn man sich dann ruhiger fühlt, kommt auch nicht mehr automatisch diese Angst. Solche Strategien kann man probieren. Da gibt es noch mehr, aber wie gesagt, mit dem, was kommt, arbeiten. Und häufig tatsächlich passiert es auch, dass man, wenn man das Schlafzimmer betritt, das erst kommt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man so eine Phase hat, wo man schlecht schläft, da geht man ins Schlafzimmer und dann fängt es schon an. Jetzt kann ich bestimmt nicht schlafen, dann wird man auch schon nervös. Und tatsächlich hilft es da nicht, ewig im Bett liegen zu bleiben und sozusagen sich da immer wieder gedanklich zu drehen, sondern dann das Bett zu verlassen, was anderes machen, was Ruhiges. Vielleicht die Gedanken aufschreiben und dann wieder zurückzukehren. Also solche Strategien entwickelt man dann im Prinzip.
Ich glaube, das unterscheidet vielleicht auch dich und mich von Menschen, die sich mit dem Schlaf nicht so gut auskennen. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe ja auch ein Leben was dazu führt, dass manchmal mein Schlaf beeinflusst ist. Mhm. Ne? Da bin ich mal lange wach oder ich gucke viel zu lange Fernsehen oder ich habe viel zu spät Kaffee getrunken oder irgendwas regt mich auf, hält mich vom Schlafen ab, ich deck nach oder. Also das passiert mir ja auch. Bei mir ist nicht jede Nacht perfekt, überhaupt nicht. Nee. Ja? So, aber ich weiß, was ich tun muss, damit es besser ist. Ich nehme Dinge auch oft hin und ich weiß, dass es sich reguliert, dass es morgen dann wieder besser geht. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es auch Phasen gibt im Leben, wo es auch sein kann, dass mein Schlaf mal monatelang schlecht ist, weil vielleicht die Situation von außen so belastend ist. Also da kann ich drehen und wenden, aber ich habe dann immer Mittel und Wege, und damit meine ich nicht Schlafmittel, sondern ich habe Strategien entwickelt, damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man da zuverlässige Strategien hat, dann kann man es auch gut ertragen, wenn es mal nicht so läuft.
Ja, total. Das hilft, das gibt einem dann so eine Zuversicht, ne? Weil man weiß, man könnte was tun, und auch diese Zuversicht zu entwickeln, es ist nicht furchtbar. Das ist jetzt halt so. So ein bisschen diese So-What-Mentalität, ne? Dann bin ich jetzt halt mal wach. Ist, wie es ist. Und es hat auch keinen Grund. Und es heißt jetzt auch nicht, dass, ne, also ohne da zu viel rein zu interpretieren, wenn man mal schlecht schlafen kann, weil das ist komplett normal. Also das passiert jedem Mal. Und ich kenne tatsächlich auch Fälle von meinen Klienten, wo es dann, wenn eine Nacht schlecht war, dieses, ja, jetzt fängt es an, ne? Jetzt kommt bestimmt eine lange Phase, wo ich die ganze Zeit nicht schlafen kann. Und da rauszukommen aus dieser Spirale und zu sagen, ja, ist manchmal so, ist bei mir auch so, passiert manchmal, aber es macht nichts. Und auch wenn ich jetzt mal in eine Stunde nicht einschlafen kann, macht es im Prinzip nichts. Mhm. Also nicht in dieses Katastrophisieren kommen. Ja, und was ich aber auch beobachte, und das finde ich total spannend, weil ich glaube, eine Strategie von Menschen, die nicht so gut schlafen oder die immer wieder Probleme damit haben, ist, das auch so ein bisschen auszublenden. Also Informationen von außen nicht so zuzulassen, weil das heißt ja, dass das wieder präsenter wird, das Thema, und dass dann das wahrscheinlich auch wieder auftritt häufiger. Ne? Wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann wird es schlimmer. Und da helfen natürlich auch so, ja, Sachen, wo man immer findet, wie schlimm Schlafstörungen sind oder was das alles Negatives macht, ne? Weil das führt natürlich noch mehr dazu, dass man die Informationen darüber eigentlich lieber dann mal so ein bisschen von sich wegschiebt. Deswegen habe ich mich tatsächlich gefragt, ob deine Hörerinnen und Hörer eigentlich selber Schlafprobleme haben oder eher Leute sind, die sich damit beschäftigen, die zu lösen. Das würde mich total interessieren. Weißt du wahrscheinlich auch nicht unbedingt,
also, gell? Also sowohl als auch. Ich glaube, das sind hauptsächlich Menschen, die dem auch vorbeugen möchten. Mhm. Und ich hoffe im tiefsten meines Herzens, dass Menschen mit gravierenden Schlafstörungen zu dir, zu mir, zu wem auch immer gehen und sich da helfen lassen. Und ich finde den Podcast als Informationsquelle und für den einen oder anderen Trick und die ein oder andere Strategie super hilfreich und gut, aber wir sind alle so individuell und führen so individuelle Leben. Und ich glaube, dass es bei einer ernsten Schlafstörung mehr braucht als das Internet, als ein Podcast oder mehrere Podcasts, sondern da brauchst, glaube ich, schon individuelle Beratung. Und das finde ich ganz wichtig und finde ich auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich mache das viel zu wenig, dass man wirklich da achtsam ist und auch hinguckt und sich auch, so wie du es vorhin gesagt hast, Hilfe sucht und auch spricht mit Menschen darüber, ne? Auch Leute, die wirklich professionell mit Schlaf auch umgehen.
Ja, total, weil es auch was ist, gerade wenn es nicht organische Schlafstörungen sind, das ist ja auch nochmal, was man sozusagen rauskriegen kann, woran liegt es denn eigentlich? Und nicht organisch heißt nicht, man kann nichts tun, ne? Sondern im Gegenteil, wenn man tatsächlich so wiederkehrende Schlafprobleme hat, die eher psychologische Ursachen haben, dann kann man da umso mehr, umso besser sozusagen dran arbeiten, weil man da nicht eine Atemmaske braucht, weil man irgendwie Schlafapnoe hat, sondern tatsächlich langfristig was verbessern kann, wenn man es schafft oder die Kraft aufbringt, daran zu arbeiten, weil das ist schon auch, das ist auch nicht ohne, ne? Das ist da wirklich da dran zu gehen und sich da systematisch mit zu beschäftigen. Deswegen, ja, freue ich mich über jeden, der das schafft, da hinzugucken und schafft, auch so einen Podcast zu hören, auch wenn das vielleicht, er merkt, okay, ich habe Sorge, dass es das verstärkt, wenn ich jetzt mich so viel mit beschäftige oder diese Hilflosigkeit steigert. Deswegen finde ich das auch ein super Einstieg und bin, ja, finde es total spannend, da dazu wissen, wer da so zuhört. Aber vielleicht kommen ja die ein oder anderen Kommentare dazu oder Rückmeldung. Ja. Würde mich total freuen. Genau.
Und es ist ja auch so, Schlafprobleme würde ich jetzt, ich sage jetzt mal ganz allgemein, Schlafprobleme haben ja unterschiedliche Ursachen und es gibt ja auch unterschiedliche Schlafthemen. Und jemand, der Schlafapnoe hat, für den ist es vielleicht total uninteressant, was Träume sind oder so. Ja. Also ich koche ja auch nicht das ganze Kochbuch durch, weil ich Bock auf Pasta mit Tomatensauce habe. Und genauso ist es ja hier auch. Ja, jeder pickt sich halt das raus, was für einen selber wichtig ist. Aber ich finde es schon gut, Achtsamkeit für den Schlaf herzustellen. Ja, weil manchmal haben Menschen Themen und wissen gar nicht, wo kommt es her. Und ne, also irgendwie, irgendwas funktioniert nicht. Und wenn man dann mal den Schlaf betrachtet, gibt es da manchmal schon Erklärungen. Und das finde ich total wichtig, da auch Achtsamkeit für den Schlaf einfach zu schaffen. Ich habe eine Frage an dich, die habe ich mir selber gestellt und haben wir auch hier zu Hause diskutiert. Ich habe keine Antwort gefunden. Also, manchmal ist es ja so, dass zum Beispiel Stress mich nicht schlafen lässt. Und das ist ja auch dann ganz richtig und wichtig, weil wenn ich Stress habe, muss ich eigentlich wegrennen. So, ja. Und genauso könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht mit ganz miesen Gefühlen, ich bewerte die jetzt einfach mal, mit miesen Gefühlen wie Wut oder Angst. Mhm. Wenn ich also im Bett liege und so sauer bin, ich habe mich geärgert über irgendwas oder, ist es dann überhaupt das Ziel, trotz dieser Gefühle einzuschlafen oder sind es Gefühle, die uns berechtigterweise davon abhalten?
Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Also natürlich haben Gefühle eigentlich eine Funktion, ne? Also das Gehirn kreiert diese Gefühle natürlich eigentlich, um uns für eine Handlung vorzubereiten. So. Nur manchmal ist es nicht hilfreich. Das heißt, wenn wir jetzt wahnsinnig wütend sind, aber daraus kann eigentlich keine Handlung resultieren, ne? Weil, weiß ich nicht, dann hilft uns das immer in dem Moment nicht. Das heißt, dann wäre schon das Ziel, irgendwie zu schaffen, diese Wut in was anderes umzuändern, umzudeuten. Und bei Wut kann es ja auch tatsächlich sein, dass man das in Tatendrang umsetzen kann, ne? Oder in Entschlossenheit, anstatt sich dem so ausgeliefert zu fühlen. Und ich glaube, das kann das Ziel sein. Also einfach zu unterdrücken, würde ich sagen, nee, das sollte nicht das Ziel sein, sondern damit zu arbeiten. Also das wahrzunehmen und damit zu arbeiten, so würde ich das im Prinzip sagen. Und beim Einschlafen ist es natürlich schwierig, weil was natürlich wahrscheinlich nicht gut funktioniert, ist im Bett zu legen und zu sagen, ich schlafe jetzt einfach trotzdem ein. Manche Leute können das extrem gut, ne? Die können so richtig zack umschalten, aber andere wälzen sich dann ständig. Und dieses wütend im Bett sein und wälzen ist nicht hilfreich. Und das führt auch dazu, dass man langfristig das Bett mit diesem Aufregungszustand verbindet. Und deswegen würde ich sagen, weil deine Frage ja war, ob es sinnvoll ist, sich zu zwingen, dann trotzdem zu schlafen. In dem Fall würde ich sagen, nee. Da würde ich sagen, aufstehen und versuchen, mit dieser Wut zu arbeiten und zu gucken und da genau hinzugucken. Genau.
Gilt es auch für gute Gefühle? Also manchmal gibt es ja so Gefühle wie, ich bin aufgeregt, weil ich morgen verreise und das ist eine Reise, die ich mein Leben lang schon machen wollte, ne? Freudige Aufregung. Oder ich bin frisch verliebt. Ja, das hält einen ja auch manchmal davon ab, gut zu schlafen. Im Prinzip gilt ja für diese Art von Gefühlen dann dasselbe.
Also, dass man sie sozusagen nicht unterdrücken sollte, sondern, oder was meinst du?
Genau, dass ich sie vielleicht umwandeln kann in was anderes, vielleicht dann nochmal aufstehen und dann später in den Schlaf finde.
Wenn man so aufgeregt und positiv aufgeregt ist. Ja, tatsächlich auch da, das ist ja was wirklich Positives, ne? Aber trotzdem, wenn man nicht schlafen kann, kann es ja so umschwingen. Vor allem, wenn man irgendwie schlafen möchte oder ne, das da so ein vielleicht eine Vergangenheit hat von diesen negativen Gedankenspiralen, kann es ja auch mal umschwingen. Das ist eigentlich was total Positives, aber ich kann nicht schlafen und deswegen wird für mich da was Negatives draus. Deswegen würde ich auch sagen, insgesamt, wenn man so Aufregung verspürt, egal in welcher Art und Weise, ist es gut, wenn man eine Strategie hat, um diese Aufregung runterzufahren. Und da kann zum Beispiel ein Abendritual total helfen, das schon im besten Fall super eingeübt ist und einen dann automatisch sozusagen runterbringt und einen ausklingt. Was halt häufig auch ein Problem ist, von der Arbeit so ausklinken, im positiven oder negativen Sinne, ne? Sich wirklich bewusst machen, so, das ist jetzt was anderes, das bleibt jetzt da liegen sozusagen und jetzt geht's an die Bett- und Schlafenszeit. Und da so einen richtigen Cut sich zu erarbeiten, dass man das nicht so hinterher schleift. Ja, und da generell, glaube ich, kann es helfen. Gerade wenn man wütend ist oder auch positiv aufgeregt, wenn man ein Ritual hat, irgendwas, was man machen kann, um sich vorzubereiten auf Schlafen. Weil dann, auch da bereitet dann sozusagen der Körper uns tatsächlich automatisch vor, einzuschlafen, weil er gelernt hat, nach dem Abendritual wird halt geschlafen. Und dann ist die Aufregung sozusagen vorbei, die brauche ich dafür nicht. Und ja, deswegen, also da würde ich sagen, sich im besten Fall ein gut trainiertes Abendritual abspulen und gucken, ob das hilft. Und wenn es noch nicht hilft, wieder aufstehen, was anderes Ruhiges machen und das Gleiche nochmal probieren, eine Stunde später.
Und bei den Abendritualen ist eben wichtig, so wie du es auch eben schon gesagt hast, dass man es auch macht, wenn man gut schlafen kann.
Ja, genau. Ja?
Also, dass man es einfach ständig macht und dass es dann eine Wirkung hat, wenn es wirklich dringend gebraucht wird. Ja, also ich kann auch nicht mich zu den French Open anmelden und dann an dem Tag erstmal Tennis spielen, sondern ich muss lange, lange üben, damit ich es dann kann, wenn es gefragt wird. Ich habe, bevor wir uns hier getroffen haben, dir eine Frage gestellt und dir gesagt, ich würde das gerne im Podcast fragen. Ich finde es eigentlich ein bisschen eine doofe Frage, aber es ist so wichtig, ja, weil ich immer wieder merke, dass Menschen nicht richtig wahrnehmen, wann sie müde sind. Also ein Gefühl von Müdigkeit. Mhm. Und dann hast du gesagt, wir sprechen darüber, weil deine Erfahrung vielleicht ähnlich ist oder du hast mir zumindest gesagt, das ist eine ganz berechtigte Frage und deshalb stelle ich sie dir. Mhm. Wie merkt man, dass man müde ist? Mhm.
Ja, also man muss tatsächlich gezielt darauf achten und kannst ja auch mal selber überlegen, woran du es bei dir merkst. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich lese und merke, ich erfasse den Inhalt eigentlich nicht mehr. Und schweif so ab und dann ist es so eine Schwere, die kommt. Das ist dann so richtig bleiernde Müdigkeit. Und dann weiß ich, ich muss es nur zuklappen und dann kann ich sofort einschlafen. Ne? Und das kann aber sein, dass es bei dir ein bisschen was anderes ist. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man nichts extrem aufregend Ablenkendes macht, weil dann kann man das überhaupt nicht bemerken. Also während ich jetzt meine Lieblingsserie gucke, werde ich wahrscheinlich nicht bemerken, wie ich langsam müde werde, weil es einfach so stark ablenkt. Das heißt, irgendwie reinspüren. Und meistens ist auch irgendwie ein bisschen was Körperliches dabei. Also zum Beispiel diese Schwere oder sowas. Genau, also hinspüren und ja, tatsächlich das mal so ein bisschen ausprobieren. Mal sich selber fragen, wie müde bin ich denn eigentlich gerade? Weil wenn man versucht, sich ins Bett zu legen, das passiert ja auch manchmal, dass man denkt, naja, morgen muss ich eigentlich extrem früh raus, dann probiere ich jetzt einfach mal besonders früh ins Bett zu gehen, bin aber eigentlich noch gar nicht müde. Dann kann es natürlich passieren, dass einem das besonders schwerfällt, einzuschlafen. Ne? Und man dann vielleicht in so einen Wut-Ärger-Mechanismus reinkommt. Das heißt, auch da wäre meine Empfehlung, nicht super früh ins Bett gehen, wenn man nicht müde ist, sondern erst, wenn man tatsächlich anfängt, diese Müdigkeit ein bisschen zu spüren, weil es halt auch ein Zeitfenster gibt, in dem man besonders gut schlafen kann und das ist nicht beliebig verschiebbar, auch wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss sozusagen. Ja, und dieses Bemerken, das ist auch Übungssache. Also das ist tatsächlich auch Übungssache und ein drauf achten. Ja, genau. Woran bemerkst du es, dass du müde wirst?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen wie Hunger und Durst, ne? Mhm. Manchmal ist man so abgelenkt und dann merkt man, ich habe heute überhaupt gar kein, also nichts getrunken und auch nichts, ne, wenn man einfach mit so anderen Dingen beschäftigt ist. Ich merke, dass ich müde werde oder müde bin, wenn meine Augen tatsächlich zufallen, eigentlich vorher schon. Und manchmal will ich es dann gar nicht so wahrhaben, weil irgendwas so spannend ist, ja. Und wenn die Augen zufallen, ist eigentlich schon zu spät, ja. Und ich glaube, genau, bei mir ist es auch so ein bisschen eine Schwere und dass ich auch, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich nicht mehr so richtig folge, dass ich merke, dass ich auch inhaltlich abschweife, ja. Das sind so Mechanismen bei mir, ja.
Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden zwischen müde, also wirklich irgendwie körperlich müde und irgendwie erschöpft. Ja, weil das macht nochmal einen Unterschied, ob man einfach irgendwie von einem langen Tag am Computer wirklich irgendwie so ausgelaugt ist, weil das kann man, glaube ich, auch schon um 18 Uhr abends sein, wirklich irgendwie ausgelaugt, oder ob man wirklich körperlich müde ist. Und diese Müdigkeit braucht man eben zum Einschlafen. Und dafür ist eben auch körperliche Aktivität wichtig, ne? Also um so eine körperliche Müdigkeit zu erlangen, es ist ganz schwierig, die zu fühlen, wenn man, glaube ich, den ganzen Tag wenig aktiv ist und wenig Aktivität oder Bewegung oder sowas hat. Dann ist es umso schwerer. Ich glaube, es kennt jeder, wenn er irgendwie super viel im Urlaub den ganzen Tag draußen unterwegs war, dass man dann abends wirklich ganz stark diese Müdigkeit verspürt. Das heißt, auch da am Tag Aktivität einbauen, um abends die Müdigkeit gut spüren zu können.
Witzig, dass du sagst, ich müsste nämlich gerade an Sport denken. Ich denke nie an Sport. Jetzt gerade dachte ich an Sport, ja. Und da geht's mir auch so. Also danach bin ich körperlich fertig, aber glücklich, meistens, ja. Und das ist ja dann eine körperliche Erschöpfung, aber keine mentale Erschöpfung. Also meistens ist es so, dass ich dann noch so ein bisschen aktiv bin danach und dann irgendwie anfange, irgendwelche Sachen aufzuräumen, komischerweise. Aber vielleicht ist das was, wo man dran festmachen kann, wie man es auseinanderhält, ne?
Ja, genau, weil das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist auch ein Unterschied. Ja, also es ist quasi ein messbarer Unterschied, ob jemand wirklich müde ist, und Müdigkeit misst man sozusagen anders als so eine mentale Erschöpfung, sag ich mal. Und gerade zum Beispiel, wenn man eine schwierige Matheaufgabe oder sowas, keine Ahnung, irgendwas, wo man sich super konzentrieren kann, gemacht hat, dann ist man danach vielleicht mental erschöpft, aber man ist nicht müde unbedingt, ne? Und diese Erschöpfung, die erholt sich halt schneller als so eine Müdigkeit, die baut sich eher über den ganzen Tag langsam auf.
Ja. Sarah, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wie ist denn deine persönliche ideale Nacht?
Die ideale Nacht, die ist tatsächlich, wenn ich das schaffe, so um 22 Uhr mein Abendritual anzufangen. Ich lese dann immer tatsächlich, mache mir einen Tee, lese und mache dann um 22.30 Uhr so das Licht aus. Wenn ich das hinkriege, das geht manchmal aus unterschiedlichen Gründen nicht, oder auch, weil ich nicht konsequent genug das einhalte und mir denke, nee, jetzt habe ich heute so viel für andere oder anderes gemacht, jetzt will ich aber noch, keine Ahnung, die Folge gucken oder keine Ahnung was. Aber wenn ich es schaffe, das einzuhalten und das zu machen und dann tatsächlich ich einfach irgendwie am besten mit offenem Fenster irgendwie entspannt schlafe bis so 7 Uhr morgens. Das wäre, glaube ich, das ist ideal. Dann bin ich happy. Und auch manchmal fühle ich mich auch morgens nicht so richtig fit sofort. Ich finde, das ist auch normal. Gerade wenn jetzt so Allergiezeit ist und so, dann ist man manchmal so ein bisschen so, ja, verkrumpelt morgens, sage ich mal, und irgendwie so noch nicht so fit. Aber ich finde, nach dem ersten Aufstehen legt sich das relativ flott wieder. Also daran würde ich nicht meine Nacht bewerten, glaube ich. Ja.
Das hat ja auch Albrecht Forster gesagt, und das fand ich sehr heilsam eigentlich, dass man die Schlafqualität erst eine halbe Stunde nach dem Aufstehen bewerten soll. Weil mir geht so, wenn ich morgens mit Wecker aufstehen muss, ist mein erster, also ich habe dann wirklich Wut, ja, und auch, ja, also ich denke dann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wer hat diesen Wecker gestellt? Ja, und dann bin ich sauer auf mich und auf die Welt und so weiter. Und das ist aber nach einer halben Sekunde wieder verflogen. Ja, genau. Also deshalb, so wie dir, geht's mir auch. Und ich glaube, vielen anderen auch, dass so der erste Moment des Erwachens nicht der glücklichste ist.
Da kannst du mal versuchen zu üben, ne? Wenn du sagst, da kommt automatisch Wut, wenn du den Wecker hörst. Versuch mal das, was passiert, nämlich dass du plötzlich wach wirst und irgendwie aufgeregt bist von der Bewertung, es ist negativ und ich bin wütend und es soll eigentlich nicht sein, zu trennen.
Ja.
Das wäre der erste Schritt.
Ja, ja. Und man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, dass Schlafen ja auch ein großes Wagnis ist. Also ich vergleiche es immer so mit einer Narkose. Ja, wir wissen ja gar nicht, ob wir morgens aufwachen, und das ist ein großes Glück, morgens aufzuwachen. Ja, das ist wirklich ein großes, großes Glück. Und von daher, vielen Dank für den Impuls nochmal, werde ich dran arbeiten, ja, als erstes Glück zu empfinden, anstatt Wut. Ja. Ja, Sarah, schön. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Input und dass ich mit dir über Gefühle reden konnte.
Ja, super gerne, hat viel Spaß gemacht.
Ja, und jetzt bleibt uns nicht mehr als allen eine gute Nacht zu wünschen, oder?
Genau.
Dann gute Nacht.
Gute Nacht.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wurde präsentiert von cozyworld.com.